Was ist hier eigentlich los?
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert.
Okay.
Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Rums. Das ist wirklich deutlich, aber das kann sein Gegenüber auch.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen.
Der hat mein Vertrauen gebrochen. Der hat keine Kraft. Es ist eine Schlammschlacht. Die Ampelkoalition in Deutschland, die ist geplatzt. Und es gibt öffentlichen Streit zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Christian Lindner, dem bisherigen Finanzminister. Dem ist nämlich das passiert, was Christian Lindner selbst mal so ausgedrückt hat.
Dein Arbeitsplatz fällt weg. Geh nach Hause. Wir brauchen dich nicht mehr.
Spaß beiseite. Also es gibt viele Memes, die einem gerade einfallen, während man mit der Nachrichtenlage kaum noch hinterherkommt. Denn Christian Lindner wird entlassen und die FDP kündigt an, dass auch die anderen Ministerinnen und Minister der Partei zurücktreten. Und dann gibt's heute Morgen den nächsten Turnaround. Volker Wissing von der FDP bleibt doch Verkehrsminister.
Ich möchte mit dieser Entscheidung keine Belastung für meine Partei sein und habe deshalb heute Herrn Christian Lindner meinen Austritt aus der FDP mitgeteilt.
Die Ampel bricht auseinander. Und wir fragen uns heute, what the fuck passiert da gerade?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast schauen wir uns an, was die Nachrichten, die auf uns einprasseln, konkret für uns bedeuten. Wir wollen euch dabei Perspektiven näher bringen, die aber auch einordnen. Und diesen Podcast nehmen wir auf am Donnerstag, den 7. November, Stand kurz nach 14 Uhr. In wie vielen Gruppenchats ging es bei euch seit gestern Abend ab? Irgendwie gibt es gerade bei allen viele Fragen und auch Emotionen zu dem Ganzen.
Das macht mir ein bisschen Angst, muss ich zugeben, weil Veränderung ist immer ein bisschen gruselig.
Nach den Wahlen in den USA konnte mich gestern nichts mehr so richtig treffen.
Erstmal ziemlich überrascht, weil vorher ja immer Olaf Scholz so wenig gemacht hat und dann hat er jetzt auf einmal so durchgegriffen.
Ich bin so ein bisschen planlos, fühle mich so ein bisschen lost, weil mit Trump parallel die Nachrichten haben mich so ein bisschen überrollt.
Selbst Leute, die sich tagtäglich mit Politik beschäftigen, die dürften sowas wie das gerade selten erlebt haben. So wie Steffen Wurzel. Der ist Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio. Ich bin mit Steffen mal einige der Fragen durchgegangen, die ich und ich glaube, vielleicht auch viele von euch heute haben. Ich wollte aber erstmal von ihm wissen, was hat das gestern mit ihm gemacht? Also hat ihn das schockiert, überrascht oder hat er damit gerechnet?
Naja, meine Reaktion schwankte so zwischen im Grunde nicht so überraschend, weil sich das ja angedeutet hat, aber dann doch so, okay, das ging jetzt sehr flott und sehr schnell und sehr drastisch. Und dazu kommt natürlich, dass ja meine Aufmerksamkeit sozusagen als interessierter Staatsbürger, aber auch als Journalist auf dem Ausgang der Wahl in den USA lag. Mhm. Und dazu kommt, dass ich gestern Vormittag erst aus der Ukraine zurückgekommen bin. Ich war dort mit der Außenministerin unterwegs in Kiew und im Grenzgebiet zu Russland. Also noch völlig übermüdet von der Reise und von diesen krassen Eindrücken. Jetzt dann der Crash der Ampel. Also es ist viel los gerade auch in meinem Kopf.
Das war ja gestern erstmal ein ziemliches Blame Game zwischen Olaf Scholz und Christian Lindner. Und ich sag mal so, Scholz Reden, die kannten wir bisher eher als sehr diplomatisch, sehr ruhig. Gestern war ein anderer Tonfall drauf. Hast du Olaf Scholz schon mal so deutlich reden hören?
Also es gab und gibt diese Momente bei Scholz immer mal wieder, wo man so sich denkt, wow, das ist aber selten. Bei gewissen Wahlkampfreden, wenn es gegen die AfD ging, schon mal habe ich das im Hinterkopf. Oder wenn es emotional wurde im Deutschen Bundestag, wenn es um die Ukraine ging zum Beispiel. Aber du hast natürlich völlig recht, so häufig ist das nicht. Und dieser Auftritt im Bundeskanzleramt war natürlich doppelt und dreifach bemerkenswert, denn er markiert das Ende dieser Ampelkoalition. Dann war es eine sehr lange, offensichtlich vorbereitete, umfangreiche Rede. Ich deute das auch als Wahlkampf-Grundsatz-Auftaktrede. Und das ist das Entscheidende, was jetzt kommt. Die Tatsache, dass er Christian Lindner, seinen bisherigen Kabinettskollegen, FDP-Chef, direkt und so persönlich angegangen hat. Wir haben es ja vorhin gehört. Du bist kleinkariert, hat er sozusagen Christian Lindner vorgeworfen. Wenn das ein Bundeskanzler einem seiner wichtigsten Minister hinterherwirft, nach dem Rausschmiss, Das ist echt ein dickes Ding.
Jetzt hat Lindner auch sehr schnell nach Scholz' Rede gesagt, diese Rede, die war vorbereitet und das würde ja zeigen, Scholz wollte sowieso raus aus der Ampel, der wollte gar nicht mehr verhandeln. Natürlich sagt Scholz, das sei alles ganz anders, die FDP habe das aus der Ampel provoziert. Kannst du das irgendwie für uns einordnen, wer da jetzt wirklich recht hat?
Ich teile diese Einschätzung, dass es so wirkte, dass Scholz das vorbereitet hat, aber hey, das ist ein gutes Recht. Also da würde ich umgekehrt sagen, sorry, Christian Lindner, FDP-Chef, Finanzminister bisheriger, da hat er sich verzockt. Also ich vermute, Christian Lindner, das ist jetzt eine Vermutung, ja? Ich vermute, dass Christian Lindner irgendwann gestern Nacht im Bundeskanzleramt, als man dann zusammen, nachdem man zusammengesessen wäre, oder heute im Laufe des Tages gesagt hätte, oder er wollte das so tun, wisst ihr was, ich, Christian Lindner, habe alles versucht, aber ich schmeiße hin, ich ziehe mich zurück, ganz würdevoll. Ich bin hier derjenige, der das Ganze mit einem Stoppschild beendet. So, da war jetzt einfach Olaf Scholz schneller und dadurch auch irgendwie cleverer, indem er in die Offensive gegangen ist und gesagt hat, wisst ihr was, ich mache das jetzt nicht mehr mit, ich schmeiße ihn jetzt raus. Und damit beende ich, Olaf Scholz, von oben als Bundeskanzler die Ampel. Und man hat das heute im Laufe des Tages gesehen. Um die Mittagszeit ist Christian Lindner auch nochmal hier in Berlin vor die Presse gegangen. Er wirkte da auch auf mich sehr defensiv. Also in der Defensive, in der Verteidigungshaltung, sich rechtfertigend. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was er jetzt im Wahlkampf gebrauchen kann.
Was wissen wir denn vielleicht inzwischen darüber, also warum es jetzt endgültig zum Bruch gekommen ist? Also war es dann am Ende wirklich die Schuldenbremse das Thema, die Scholz ja aufheben wollte, Lindner aber auf keinen Fall?
Da kommen sehr viele Sachen zusammen. Schuldenbremse, wichtiges Ding, ja, grundsätzlich, aber würde ich noch ein bisschen breiter aufziehen. Es gibt und gab bei diesen drei Parteien SPD, Grüne und FDP grundsätzliche, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie viel Staat wir in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft wollen. Mhm. Also die FDP, vor allem Christian Lindner, hat ja in den vergangenen Wochen bis heute durchgehend immer wieder gesagt, wir brauchen diese viel zitierte, Achtung, Buzzword, Wirtschaftswende. Also bisher regulieren wir die Wirtschaft zu sehr. Wir machen, jetzt alles paraphrasiert in meinen eigenen Worten, wir machen zu viel für den Klimaschutz. Wir haben zu viel Bürokratie. Wir geben zu viel aus für den Sozialstaat. Wir machen zu viele Schulden. Und das ist das Gegenteil von dem, was SPD und Grüne sagen, was die auch machen wollen, politisch umsetzen wollen. Das ist auch normal im politischen Geschäft, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat. Man muss dann halt Kompromisse machen. Zumal, wenn man eine Koalition eingeht, man kann ja auch Kompromisse machen. Also ich tendiere auch dazu zu sagen, Grüne und SPD haben jetzt in den letzten Tagen, auch wo es eng wurde, diese Kompromisse gegenüber der FDP angeboten. Zum Beispiel Stichwort Intel-Milliarden. Wir erinnern uns, der US-Chip-Konzern Intel wollte mit fetten Milliarden deutscher Subventionen ein Werk in der Nähe von Magdeburg, Sachsen-Anhalt, bauen, haben die abgesagt, weil es der Firma schlecht geht, die können sich nicht leisten, trotz Subventionen. Und der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90 Grüne hat gesagt, okay, lieber Finanzminister Christian Lindner, ich wollte das eigentlich anders machen, ich wollte diese Knete ausgeben für Klimaschutz, ich gebe das jetzt, um dir entgegenzukommen, das zurück, diese Milliarden in den Bundeshaushalt, dann kannst du damit tun, was du willst, vereinfacht gesagt, Kompromissangebot. Und darauf auch ist der FDP-Chef nicht eingegangen. Insofern kann man sagen, Christian Lindner hat einfach auch keine Kompromisse mehr gemacht.
Christian Lindner hat auch in seiner eigenen Partei dann im Endeffekt nicht das bekommen, was er wollte. Weil gestern Abend gab es noch die Meldung, alle anderen Ministerinnen und Minister der FDP, die schmeißen hin, die hören auf. Jetzt gab es heute Morgen die nächste Eilmeldung. Verkehrsminister Volker Wissing, der will aus der FDP austreten, aber Verkehrsminister bleiben. Steffen, warum macht er das? Ich meine, viel Zeit hat er ja eigentlich gar nicht mehr als Minister.
Ja, total bemerkenswert. Wir haben irgendwie alle Kolleginnen und Kollegen in Berlin hier mit dem Derbsten gerechnet, dass es ein heftiger Tag wird. Aber damit hat, glaube ich, kaum jemand gerechnet. Ah. Jedenfalls, dass es so unmittelbar passiert. Ihm war das einfach so wichtig zu sagen, ich schmeiße hier eben nicht einfach hin. Und dass er dann aus seiner eigenen Partei austritt, der FDP, ist dann schon bemerkenswert. Zwei Dinge vielleicht kommen noch dazu, die das nochmal auch begründen, seinen Move. Erstens, er gilt so ein bisschen als der Architekt der Ampelkoalition. Als vor 3 Jahren das Projekt gestartet ist, hat er das mit ausklamüsert. Er hatte ja vorher in Rheinland-Pfalz als Landesminister auch eine Ampelkoalition erfolgreich gestaltet. Und zweitens, als Christian Lindner vor einigen Tagen deutlich gemacht hat mit diesem sogenannten Grundsatzpapier, ey, ich gehe in Richtung Ausgang der Ampel, also ich schmeiße vielleicht hin oder es geht so nicht weiter, dieses sogenannte Scheidungspapier von Christian Lindner, da hat Volker Wissing das Gegenteil gemacht. Er hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Gastartikel veröffentlicht, wo er geschrieben hat, Also ein Rückzug aus der Ampelkoalition wäre respektlos gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Da hat man schon gesehen, deutlich anders ist er da unterwegs als Christian Lindner.
Wir kommen quasi mit den Statements ja auch gar nicht so richtig hinterher. Ich will dich auf einen weiteren Protagonisten ansprechen, der sich heute geäußert hat. Das ist Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident. Und auch da hatte ich das Gefühl, für seine Verhältnisse auch sehr deutlich, oder?
Naja, dazu muss man sagen, dass sich ein Bundespräsident zu innenpolitischen, tagesaktuellen Dingen äußert, kommt fast nie vor. Das ist nicht vorgesehen. Wenn er das tut, dann ist das schon ein fettes Ausrufezeichen. Aber klar, es ist jetzt einfach so, dass er jetzt auch rein verfassungsmäßig, wie das Grundgesetz das jetzt vorsieht, am Zuge ist. Es geht ja nicht so einfach, dass der Bundestag oder Olaf Scholz oder sonst wer sagt oder auch Steinmeier sagen, der Bundespräsident selbst sagen würde, wir lösen jetzt auf, machen Neuwahlen. Nee, das geht nicht. Das Grundgesetz ist so konstruiert, dass der Bundeskanzler im Parlament die sogenannte Vertrauensfrage stellen muss, dass also eine Mehrheit sagen muss, nö, wir vertrauen dem Bundeskanzler nicht mehr, dann kann der Bundespräsident den Bundestag auflösen. Da gibt es gewisse Fristen, das dauert wochenlang. Der Bundespräsident hat sich inzwischen geäußert und hat angedeutet, ja, wenn es soweit wäre, wenn also Olaf Scholz das Vertrauen nicht ausgesprochen wird, dann werde ich das Parlament wohl auflösen. Er hat noch was anderes gesagt.
Das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt. Es ist eine politische Krise, die wir hinter uns lassen müssen und werden. Das Grundgesetz gibt klare Vorgaben für das weitere Verfahren. Unsere Demokratie ist stark.
Also da kommt dann auch wieder dieses pastorale, langsame rüber, dieses Getragene. Hat er natürlich der Bundespräsident auch gemacht, um dem Ernst der Lage gerecht zu werden. Aber wenn wir zugehört haben, er will natürlich den Menschen in Deutschland so ein bisschen Angst nehmen. So nach dem Motto, ey, die Verfassung funktioniert. Wir haben kein Chaos. Das geht jetzt alles an den normalen Regeln, wie es vorgesehen ist.
Jetzt hat Olaf Scholz gesagt, die Vertrauensfrage, die will er stellen im Januar im Bundestag. Und von der Union kam, ja, bitte schneller, sofort am besten und eben nicht bis zum Jahresende mit einer nicht funktionierenden Minderheitenregierung weitermachen in diesen Zeiten, wo eben viel los ist. Ist das für dich ein gutes Argument, das schneller zu machen?
Es gibt hier einfach unterschiedliche Interessen. Olaf Scholz, die Sozialdemokraten und auch die Bündnis Grün wollen natürlich Zeit gewinnen oder sie haben ein Interesse daran, Zeit zu gewinnen, um noch mehr sozusagen ja Argumente auch zu finden, warum man als Wählerin, als Wähler doch nochmal die SPD oder die Grünen wählen sollte. Friedrich Merz von der CDU und Alexander Dobrindt von der CSU haben am Vormittag ganz deutlich gemacht, dass sie schnell Neuwahlen wollen. Warum? Weil sie natürlich jetzt diese Stimmung, ey, da herrscht ein totales Chaos bei der Ampel, für sich nutzen wollen. Kann man auch sagen, fair enough, kann man genauso machen. Ist ja deren Aufgabe, sich möglichst in den Vorteil zu bringen als Partei. Übrigens auch die AfD als Oppositionspartei hat sich genauso geäußert. Wir brauchen schnelle Neuwahlen. Und es gibt übrigens auch inhaltlich gute Gründe, schnell neu zu wählen. Das haben heute zahlreiche Wirtschaftsverbände deutlich gemacht. Zum Beispiel der BDI, Bund der Deutschen Industrie, und auch die Gewerkschaft IG Metall haben ganz deutlich klar gemacht, wir müssen jetzt schnell in die Pötte kommen, weil wir eine Riesenwirtschaftskrise haben. Und das ist für uns als Industrie- und Wirtschaftsnation, als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, eine Katastrophe, wenn wir hier so rumstruggeln mit Wahlkampf.
Da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt entwickelt, wann neu gewählt wird. Denn eigentlich, wenn es nach der SPD, nach Olaf Scholz geht, wollen sie eben noch gern weitermachen mit Rot-Grün. Ohne Mehrheit im Bundestag. Und man will ja eigentlich noch einige Gesetze auf den Weg bringen, bräuchte aber die Stimmen der Union. Was glaubst du, wie hoch ist die Chance, dass die Union da jetzt mitmacht?
Natürlich wird das nicht so sein, dass der Oppositionsführer Friedrich Merz und CDU, CSU sagen, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach euch den Mehrheitsbeschaffer. Völlig unrealistisch. Aber es gibt so Dinge wie die Ukraine-Hilfe. Zum Beispiel, dass man also sagt, wenn die Ukraine doch nochmal ganz dringend jetzt sofort Geld braucht, und das ist so, das sagt die Regierung in Kiew, dann müssen wir vielleicht doch nochmal was rüberschießen. Vereinfacht gesagt. Und das kann natürlich sein, dass Friedrich Merz da auf jeden Fall mitmachen wird mit CDU, CSU. Es gibt ja auch viele Sicherheitspolitikerinnen, Politiker in der CDU, CSU, die das auch schon angedeutet haben.
Es kommt natürlich auch darauf an, wann jetzt neu gewählt wird. Aber was glaubst du, wer profitiert jetzt von den Neuwahlen?
Tja, also da ist die große entscheidende Frage, wie wird das jetzt performt sozusagen? Ich kann natürlich nicht so tun, als ob das jetzt, so wie es der Bundespräsident dargestellt hat, alles normal ist und das ist ein ganz normaler Vorgang. Ist es natürlich nicht. Deswegen, ich glaube schon, wenn jetzt gewählt würde, das zeigen ja auch die Umfragen, würden natürlich CDU, CSU deutlich gewinnen gegenüber den bisherigen Ampelpartnern. Das sagen die ja auch immer wieder, Alexander Dobrindt hat das neulich wieder betont. Wisst ihr was? Zurzeit haben CDU, CSU mehr in den Umfragen als die drei Ampelparteien zusammengenommen. Auch die AfD und das BSW, die würden natürlich auch profitieren. Das zeigen auch die Umfragen. Mhm. Und SPD und Grüne könnten natürlich jetzt nur noch gewinnen, wenn sie das Ganze noch ein bisschen rauszögern.
Vielleicht habt ihr gestern auch mit Freunden geschrieben, gesprochen, die meinten, oh je, so viele schlechte Nachrichten. Und ich habe das Gefühl, alles überrennt einen gerade so ein bisschen. Die Wahl in den USA, der Konflikt im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine, jetzt noch die politische Situation hier bei uns in Deutschland. Ich wollte zum Abschluss von Steffen Wurzel nochmal eine Einschätzung. Wie übel ist die Situation denn jetzt wirklich gerade für uns?
Ich finde, übel ist das falsche Wort. Ich würde sagen, unübersichtlich, auch nicht mit einer schnellen Aussicht auf Besserung. Übel ist insofern das falsche Wort, weil eben die deutsche Verfassung, das Grundgesetz funktioniert. Es gibt Regeln. Ja, das haben wir nicht häufig, aber uns wird jetzt dieses Land nicht um die Ohren fliegen deswegen. Es ist natürlich ungünstig, die Situation, weil jetzt ganz viel politische Energie und Aufmerksamkeit in den Wahlkampf fließt. Es gibt aber ganz viele andere Sachen, die auch wichtig wären. Donald Trump wird übrigens neuer Präsident in den USA. Nächste Woche beginnt in Baku, Aserbaidschan, übrigens der Klimagipfel. Übernächste Woche G20-Gipfel in Rio de Janeiro in Brasilien. Ich komme gerade aus der Ukraine zurück. Dort ist es richtig übel. Und insofern muss man das auch so in den Zusammenhängen sehen.
Übrigens, heute Mittag gab es auch schon ein Treffen zwischen Oppositionsführer Friedrich Merz und Bundeskanzler Olaf Scholz darüber, wie man jetzt weitermachen will. Das blieb aber ohne Ergebnis. Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge: Mathis Dierkes, Johannes Döbbelt, Florian Brückner, Norman Wollmacher und ich, Nick Potthoff. Wir sind gespannt, wie es die nächsten Tage, Wochen und Monate weitergeht. Also langweilig wird es zumindest nicht. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.